Ja, danke für die freundliche Begrüßung. Heute werde ich gegen meine Gewohnheit eher mit Mikrofon arbeiten. Sie hören an meiner Stimme vermutlich, ich bin ziemlich verkühlt. Aber ich hoffe, die Stimme hält durch. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war ich mal bei Ihnen auf der letzten Rille meiner Stimmbänder und habe es dann gerade noch irgendwie zu Rande gebracht, aber es dürfte an der Jahreszeit liegen. Ich möchte gerne einige Beobachtungen mit Ihnen teilen, die mir in der letzten Zeit als Bibliker wichtig geworden sind. Sie wissen, ich unterrichte bei den theologischen Kursen Altes und Neues Testament, die eine christliche Bibel, und ich denke, da gibt es etliches zu sagen zu diesem Thema. Worauf können wir bauen? Was ist sozusagen dasjenige, was uns Halt gibt in Zeiten, wo eigentlich alles in Frage gestellt werden kann und auch alles in Frage gestellt wird? Und ich möchte, wie könnte es anders sein, mit einem biblischen Zitat beginnen. Ich habe das jetzt hier mal in der Fassung der Vulgata an die Wand geworfen, ein Zitat aus dem 1. Korintherbrief. Für die, die sich jetzt eher mit Latein nicht so beschäftigen wollen, ich würde das so übersetzen, denn ein anderes Fundament, also Fundamentum ist ja die Basis und die Grundlage, kann niemand legen, außer dem, das gelegt worden ist, und das ist der Messias Jesus. Also die Grundlage, die gelegt worden ist, ist für den Apostel Christus, Christus als Titel, nicht als Name, der Messias Jesus, und der ist sozusagen die Grundlage von allem. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde Sie bitten, überlegen Sie mal in Ihrem Kopf, was fallen Ihnen denn noch so für Bibelstellen ein, wo es um Grundlagen geht, um Dinge, worauf der Glaube beruht, worauf die Kirche beruht, dann würde Ihnen vermutlich oder möglicherweise relativ bald eine Stelle einfallen, die im Katholizismus unglaublich populär geworden ist. Und diese Stelle hat was mit dem Apostel Petrus zu tun. Ja, Sie kennen dieses berühmte Wort Jesu, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und wenn Sie nach Rom gehen, ich weiß nicht, ob man es hinten erkennen kann, das ist der Petersdom, und der hat in dieser unglaublichen Kuppel genau dieses Wort an Petrus zumindest auszugsweise in lateinischer Sprache dargestellt. Und wenn wir uns den Text aus einer anderen Perspektive anschauen, wenn Sie das nächste Mal zum Petersdom kommen, schauen Sie sich das einfach noch einmal in Ruhe an, dann steht dort, und das ist eben ein Teilzitat aus Matthäus 16, tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo Ecclesiam meam. Dann wird etwas weggelassen. Et tibi dabo claves regni celorum. In der deutschen Übersetzung: Du bist Petrus, und über diesen Felsen werde ich meine Kirche erbauen, und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Also hier könnten wir glatt den Eindruck gewinnen, dass Petrus sozusagen das Fundament der Kirche ist. Und wir werden gleich auch noch sehen, dass das Ganze natürlich dogmatisch dann auch sehr ausgeschlachtet worden ist. Wenn ich diesen Vers höre, tu es Petrus, fällt mir immer ein, dass eine meiner Tanten als Kind diesen Spruch gelesen hat und das so verstanden hat, tu es Petrus im Sinne von mach mal Petrus. Ja? Tu es heißt aber eben du bist Petrus. Und Petros ist eben das griechische Wort für Felsen. Petrus ist der Felsenmann, das ist ja mit diesem Felsen verbunden. Und auf Aramäisch würde das Wort Kephas heißen. Und Sie wissen vielleicht, wenn Paulus von Petrus redet, dann bezeichnet er ihn als Kephas. Er verwendet das aramäische Wort. Und diesen Beinamen des Felsenmannes dürfte Petrus wirklich von Jesus erhalten haben. Und die Frage ist, wie passt das jetzt mit dem zusammen? Am Anfang hören wir, ein anderes Fundament kann niemand legen, nämlich Jesus. Und jetzt ist auf einmal Petrus quasi das Fundament unter dem Fundament. Oder wie können wir diese Stelle sozusagen verstehen? Wenn wir in die lateinische Auslegungstradition schauen, und dafür stellvertretend soll diese wunderschöne byzantinische Handschrift stehen, das zeigt hier den Anfang des ersten Petrusbriefes, Klammer auf, als Exeget bin ich überzeugt, dass der erste Petrusbrief nicht von Petrus geschrieben wurde, Klammer zu, aber das ist jetzt im Augenblick nicht unser Thema. Aber grundsätzlich hat man aufgrund dieses Wortes Jesu an Petrus dem eine ganz besondere Stellung einfach auch zusprechen wollen. Und ganz zugespitzt ist das Ganze eben in der Fassung des Matthäus-Evangeliums. Bei Markus fehlt dieses Felsenwort, bei Lukas lesen wir es auch nicht. Bei Johannes in einer ganz, ganz anderen Form, als Jesus Petrus im Nachtragskapitel 21 zum Hirten seiner Schafe bestellt. Also das ist ein ähnliches Motiv, aber mit anderen Worten. Aber grundsätzlich wissen wir alle, zumindest die Katholiken unter uns, dass die katholische Tradition aus diesem Wort sehr, sehr viel gemacht hat und es im Prinzip, und deswegen prangt es ja auch in goldenen Lettern im Petersdom, auf den Papst bezogen hat. Ich zitiere jetzt einfach mal den Weltkatechismus. Sie wissen, das ist der Katechismus, an dem unser Kardinal ja auch maßgeblich mitgearbeitet hat. Und hier heißt es 936, der Herr hat den heiligen Petrus zum sichtbaren Fundament seiner Kirche gemacht und ihm die Schlüssel der Kirche übergeben. Im Evangelium stand zwar des Himmelreiches, aber gut. Der Bischof der Kirche von Rom, der Nachfolger des heiligen Petrus ist, und jetzt kommt ein Zitat aus dem kanonischen Recht, Haupt des Bischofskollegiums, Stellvertreter Christi und Hirte der Gesamtkirche hier auf Erden. CIC, Corpus Juris Canonici, das ist unser kirchliches Gesetzbuch, Kanon 331. Und Sie sehen, wie hier argumentiert wird, dadurch, dass Jesus den Petrus quasi zum Fundament der Kirche gemacht hat, leitet sich daraus auch eine besondere Verantwortung und Vollmacht des Petrus ab und die geht quasi automatisch auf seine Nachfolger über und die Nachfolger des heiligen Petrus sind jeweils der Bischof von Rom, den wir heute als Papst bezeichnen. Das ist eine gut abgesicherte, uns glaube ich allen sehr, sehr vertraute Auslegungstradition dieser Stelle hier aus Matthäus 16. Was ich jetzt gerne machen möchte, ist diese Auslegungstradition nicht in Frage stellen, aber Ihnen eine alternative Deutung anzubieten, die ebenfalls bis in die Zeit der Kirchenväter zurückgeht, möglicherweise noch älter ist als diese Deutung, die ich Ihnen gerade vorgetragen habe und die sich eben sehr stark nochmal mit dieser Frage beschäftigt, in welchem Verhältnis stehen Jesus und Petrus zueinander und wer ist denn jetzt sozusagen wirklich das Fundament der Kirche? Ist das Jesus? Ist das Petrus? Wir sind in der Bibel und haben teilweise unterschiedliche Antworten auf eine Frage. Das ist ein Pluralismus, mit dem wir gut leben müssen. Bevor ich weitergehe, möchte ich noch ganz kurz einen Mann erwähnen, von dem ich in den letzten Monaten unglaublich viel gelernt habe. Das ist Petrus Abelardus. Vielleicht haben Sie von Abelard schon mal gehört. Die meisten kennen die Geschichte von Abelard und Heloise. Das ist so eine ganz tragische Liebesgeschichte. Ein junger Star-Professor für Theologie im Paris des frühen Mittelalters verliebt sich in eine Schülerin. Aus der Beziehung geht dann ein Kind hervor. Das Ganze hat dann ganz üble Folgen für den Mann, weil die Verwandtschaft dieser jungen Frau überfällt ihn und verstümmelt ihn. Die Geschichte kennen ganz, ganz viele. Dass Petrus Abelardus auch ein ganz bedeutender Theologe war, wissen vielleicht viele jetzt nicht so. Und ich habe jetzt, Gott sei Dank gibt es eine englische Übersetzung, weil so ganz sicher ist mein Latein nicht, ein Buch von ihm gelesen, das heißt Sic et Non. Ja und nein. Da geht er einfach hin, stellt eine Frage und dann bringt er verschiedene Antworten und beruft sich dabei jeweils auf die Autorität von Kirchenvätern. Der Hieronymus sagt das, der Augustinus sagt das, Gregor der Große sagt das, Ambrosius der Große sagt das. Und die Idee dahinter ist, dass man allein mit Autoritätshörigkeit nicht weiterkommt. Ja, das ist sozusagen der Gedanke, den er hier verkaufen möchte, nicht verkaufen möchte, sondern propagieren möchte. Wir brauchen mehr als nur Autoritätshörigkeit, wenn wir in der Theologie weiterkommen wollen. Und über Petrus Abelardus bin ich eben auch auf viele dieser Stellen gestoßen, die ich Ihnen jetzt präsentiere. Teilweise habe ich sie vorher schon gekannt, aber ich finde sie relativ interessant. Die Frage ist, wie ist also dieses Wort Jesu an Petrus zu verstehen? Du bist Petrus und auf diesem Felsen oder über diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Gehen wir zurück ins Alexandria des 2. Jahrhunderts, Origenes. Sie wissen, glaube ich, mittlerweile können Sie eine Kaffeekasse aufstellen und jedes Mal, wenn ich das Wort Origenes sage, können Sie was hineinwerfen. Ich glaube, es gibt keinen Vortrag, wo ich ihn nicht erwähne, weil ich der Überzeugung bin, dass wir ihm unglaublich viel verdanken und dass er die christliche Bibelauslegung geprägt hat, wie vermutlich kaum ein zweiter vor ihm und nach ihm. Und auf Origenes geht jetzt eine sehr interessante Deutung zurück. Sie haben den kompletten Text links auf Griechisch und rechts in der deutschen Übersetzung. Und hier liest sich die Deutung doch ganz, ganz deutlich anders als das, was ich Ihnen gerade geschildert habe. Origenes sagt, wenn nun auch wir Gläubigen, wie Petrus sagen, zu Christus sagen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn wir das sagen, werden wir Petrus, dann werden wir ein Felsen. Ja? Auch uns wird wohl von dem Wort Gottes, dass du bist Petrus und so weiter gesagt. Denn ein Felsen ist jeder Nachahmer Christi, von dem die tranken, die aus dem hinterhergehenden geistlichen Felsen tranken. Falls Sie jetzt nicht unbedingt verstehen, wovon der Mann hier redet, in der Antike geht man so vor, wenn man eine Bibelstelle hat, die man erklären möchte, dann greift man eine andere Bibelstelle auf, wo ein ähnlicher Begriff vorkommt oder derselbe Begriff vorkommt. Und im 1. Korintherbrief erzählt Paulus eine ziemlich wüste Geschichte, nämlich sagt er, als das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist, hatten sie nichts zu essen und nichts zu trinken. Ja? Für das Essen hat Gott für Manna gesorgt, das Brot, das vom Himmel gefallen ist. Und wo kam das Trinken her? Wer erinnert sich? Da ist der Mose mit einem Stab sozusagen vorgegangen. Der Felsen. Ja? Und aus diesem Felsen, auf den Mose schlägt, kommt dann das Wasser, das das Volk tränkt. Und jetzt kommt Paulus mit einer sehr eigenartigen Exegese und sagt, und dieser Felsen, der hinterherziehende Felsen, steht wirklich im Griechischen, war Christus. Wie kommt man auf die Idee, dass Christus eine Art Wanderfelsen ist, der das Volk Gottes in der Exodus-Geschichte mit Getränken versorgt hat. Man muss die Tora schon ziemlich genau kennen, weil die Geschichte von dem Felsen wird zweimal erzählt. Sie wissen vielleicht, in der Tora werden viele Dinge doppelt erzählt. Die 10 Gebote werden zweimal gegeben, einmal in Exodus, einmal in Deuteronomium. Und genauso ist es mit diesem Felsen. Und der Fels erscheint einmal in der Oase und in der zweiten Erzählung in einer anderen Oase. Und darauf haben antike Ausleger geschlossen, der Felsen muss also mitgewandert sein. Und Paulus sagt, und dieser Felsen war Christus. Mit anderen Worten, Origenes sagt, wenn ich mich zu diesem Felsen, der Jesus ist, bekenne, dann bin ich eigentlich in derselben Position wie Petrus. Also gar kein elitäres, sondern eigentlich, ich würde fast sagen, ein sehr demokratisches Verständnis. Oder hätte man vielleicht nicht erwartet Anfang des 3. Jahrhunderts. Jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, ja, der Origenes, der hat viele merkwürdige Dinge erklärt. Haben Sie vielleicht auch noch was anderes zu bieten? Und ich sage, ja, habe ich. Gehen wir nach Nordafrika zu Aurelius Augustinus. Augustinus lebt jetzt hier im 4. frühen 5. Jahrhundert und Augustinus beschäftigt sich in seinem langen Leben als Priester und Bischof mehrfach mit diesem Text und zwar als Prediger. Ja, der schreibt darüber nicht, weil er Neutestamentler oder Alttestamentler ist, sondern weil er täglich in seiner Gemeinde steht und diese Texte auslegen und übersetzen muss. Und das macht es für mich so faszinierend, auf ihn zu hören, weil er immer im Blick hat, wie können Menschen, die an Jesus glauben, diesen Text verstehen, ohne sich den ganzen Tag mit sowas beschäftigen zu können. Ja? Und die erste Stelle, die ich Ihnen hier gebracht habe, stammt aus einem Kommentar zum Johannesbrief. Und hier habe ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt wieder auf die Folie gegeben. Den kompletten Text finden Sie inklusive lateinischen Original in Ihrem Reader unten auf der Seite 1 folgende. Und Augustinus sagt, denn es wurde nicht zu ihm, gemeint ist Petrus, gesagt, du bist der Felsen. Das hat Jesus nicht gesagt, ja? Sondern es wurde gesagt, du bist Petrus. Und jetzt argumentiert er genauso wie Origenes. Er sagt, nämlich der Felsen ist wer? Das wissen wir aus dem ersten Korintherbrief. Christus. Ja. Der Felsen aber war Christus, den Simon bekannte, wie auch die ganze Kirche bekennt. Und deshalb wird er Petrus genannt. Also aufgrund dieses Glaubensbekenntnisses. Das macht ihn zum Petrus. Und was ich sehr, sehr spannend finde an Augustinus, als alter Mann setzt er sich nochmal hin und schaut sich seine ganzen Werke durch, die er so im Laufe der Jahrzehnte geschrieben hat. Und das ist unglaublich viel, was da im Laufe seines langen Lebens zusammengekommen ist. Er geht das kritisch durch, widerruft manches, verbessert manches, unterstreicht manches noch einmal. Wir nennen dieses Werk heute die Retractationes. Ja, also er geht quasi alles noch einmal durch, was er hier in seinem Leben gesagt hat. Und hier widerruft er eine früher von ihm an anderer Stelle getätigte Aussage in einem Werk, das heißt gegen den Brief des Heretikers Donatus. In ihm habe ich an einer Stelle über den Apostel Petrus gesagt, dass die Kirche auf ihn gleichsam wie auf einen Felsen gegründet wurde. Sie finden das im Rieder auf der Seite 2. Diese Deutung wird durch den Mund vieler in Versen des seligen Ambrosius besungen, wo er über den Hahn sagt, hier selbst der Fels der Kirche wusch die Schuld beim Krähen ab. Ambrosius von Mailand ist der Mann, der Augustinus getauft hat, und dieser Hymnus wird von uns heute noch im Stundengebet verwendet, in einer sehr freien Übersetzung. Und Augustinus fährt fort, also man könnte sich vorstellen, der Felsen, auf dem die Kirche gebaut ist, ist eben Petrus als Person. Aber ich weiß, dass ich später sehr häufig erklärte, was vom Herrn gesagt worden ist, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche erbauen, dass auf diesen verstanden werden soll, was Petrus bekannt hat. Die Kirche wird nämlich gebaut auf das Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und daher bildet Petrus, der nach diesem Felsen benannt ist, den Charakter der Kirche ab, die auf diesem Felsen erbaut wurde und empfängt die Schlüssel des Himmelreichs. Denn es wurde nicht zu ihm gesagt, du bist der Felsen, sondern du bist Petrus. Der Felsen aber war Christus. Sie sehen also, Augustinus äußert sich mehrfach zu diesem Thema, er kennt die Deutung, die ich Ihnen als erstes vorgeschlagen habe, aber er zieht eigentlich mehr oder weniger die zweite vor, vielleicht aber auch nicht, denn am Schluss schreibt er, welche dieser beiden Bedeutungen aber wahrscheinlicher ist, möge der Leser entscheiden, sprich Sie. Ja, also Sie mögen bitte entscheiden, welche dieser Auslegungen der Stelle aus Matthäus Sie jetzt für besser halten. Kommen wir zu einem Nachfolger des heiligen Petrus, nämlich zu Papst Gregor dem Großen. Und das ist doch jetzt sehr spannend, wie ein Bischof von Rom, der so und so vielte Nachfolger des heiligen Petrus, diese Stelle verstanden hat. Und Gregor, der ja auch ein überaus bedeutender Exeget gewesen ist. Sie wissen vielleicht, auf Kanzeln in katholischen Kirchen findet man sehr häufig vier Persönlichkeiten. Das sind Augustinus, Ambrosius, Hieronymus und die vierte Person ist Gregor, Papst Gregor der Große. Und Gregor der Große, wir sind hier im frühen 7. Jahrhundert, beschäftigt sich ebenfalls mit dieser Stelle und er arbeitet auch wieder mit dem Alten Testament und sagt, Moses wird auf einen Felsen gestellt, damit der Anblick Gottes betrachtet werden kann. Die Geschichte ist folgende, Mose bittet Gott, dass er sein Angesicht sehen möchte und Gott sagt, das geht nicht, niemand kann mich sehen und am Leben bleiben. Und dann stellt er Mose auf einen Felsen, gibt seine Hand über ihn, geht an Mose vorüber und Mose kann sozusagen von hinten Gott hinterher schauen. Ja, also eine unmittelbare Gottesbegegnung ist nicht möglich, so deute ich die Stelle immer, aber vielleicht kommt man im Nachhinein einmal drauf. Möglicherweise war es Gott, dem ich hier begegnet bin, in der und der Situation. Und Papst Gregor sagt, weil jemand, der nicht die Festigkeit des Glaubens besitzen sollte, die göttliche Gegenwart nicht erkennt. Und von dieser Festigkeit sagt der Herr, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Die Kirche ist also jetzt nicht auf den Petrus oder auf seinen Nachfolger erbaut, auch bei diesem Nachfolger bei Gregor dem Großen nicht, sondern die Kirche ist erbaut auf dieses Glaubensbekenntnis, wo Menschen sagen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dort ist die Kirche. Ich möchte diesen ersten Teil meines Vortrags abschließen mit einem sehr berühmten Zitat von Ambrosius, wo er in einer Psalmenauslegung den legendären Spruch getätigt hat, ubi ergo Petrus, ibi Ecclesia. Wo also Petrus ist, dort ist die Kirche. Ja? Und ich habe mir mal die Auslegungsgeschichte dieses sehr berühmten Zitates angeschaut. In der Zeit der Reformation verwenden die Katholiken das, um gegen die Protestanten zu polemisieren, weil sie sagen, die Kirche ist da, wo der Papst ist. Ja? Ist klar, ja? Papst als Nachfolger des heiligen Petrus. Aber ich denke, das ist nicht das, was Ambrosius sagen wollte. Ja, also zur Zeit des Ambrosius gab es noch keine Protestanten. Was Ambrosius sagen möchte ist, und das fasst eigentlich sehr schön zusammen, was ich Ihnen bisher als diese alternative Deutung vorgetragen habe, wo Menschen wie Petrus bekennen, dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes, da ist Kirche. Auf diesem Bekenntnis beruht die Kirche. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne und meiner Meinung nach auch sehr gut abgesicherte Auslegungstradition, die wir hier im Verständnis dieser Kirche, dieser Textstelle haben. Okay, noch ein paar Gedanken, wie geht es dann weiter? Wir sind in der Welt der Bibel. Die Bibel hat verschiedene Aussagen, teilweise durchaus auch widersprüchliche Aussagen zu ein und derselben Frage. Und wenn wir in andere Textstellen hinausschauen, ich will das nur ganz kurz hier erwähnt haben, damit Sie sehen, es ist jetzt nicht alles so einfach und so linear, wie ich das vielleicht gerne hätte. Schauen wir ganz kurz in die Briefe von Paulus Schülern, den ersten Timotheusbrief und den Epheserbrief. Ich gehe heute davon aus, dass das nicht von Paulus selber geschrieben wurde, sondern von Schülern der dritten und zweiten Generation nach ihm. Die Begründung ersparen Sie mir jetzt bitte, weil das ist ja jetzt keine neutestamentliche Vorlesung. Hier lesen wir im 1. Timotheusbrief, du weißt, dass man im Haus Gottes, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, Säule und Fundament der Wahrheit. Eine sehr wörtliche Übersetzung aus dem Münchner Neuen Testament, MNT heißt Münchner Neues Testament. Hier gewinnen wir den Eindruck, dass eigentlich die Kirche Säule und Fundament der Wahrheit ist. Ja, also das kann ich unter Berufung auf den 1. Timotheusbrief durchaus sagen. Und wenn ich dann weitergehe, kann ich auch sagen, mit dem Epheserbrief, diesmal habe ich die Elberfelder Übersetzung herangezogen, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das würde ich jetzt mal sagen, ist ein architektonisch deutlich anderes Bild als das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, Christus als Eckstein, aber nicht als Fundament, auf das alles andere aufgebaut ist. Ja, tut mir leid für diese Verwirrung, aber so ist das nun mal mit der Bibel. Wir finden zu demselben Thema ganz unterschiedliche Antworten. Aber ich denke, in der Auslegungstradition ist vor allem das, was in den Evangelien gesagt wird, hier von besonderer Schwerkraft. Ich halte kurz inne. Gibt es zudem irgendwelche Verständnisfragen oder gleich Einsprüche oder Ergänzungen? Bitte sehr. Wo bekennt Maria Magdalena Jesus als den Messias? Die Martha, ja. Ja, also die Kirchenväter würden sagen, das Bekenntnis wird von allen gesprochen. Also jeder, der Christus als Messias bekennt oder als Sohn Gottes bekennt, egal ob männlich oder weiblich, wird sozusagen zu diesem Felsen. Und Ich kenne jetzt keine dezidierte Stelle, wo das sonderlich stark gemacht wird. Was es gibt bei den Vätern, ist die Erkenntnis, dass die Apostel überhaupt erst zum Glauben an Jesus gekommen sind, aufgrund des Zeugnisses von Maria von Magdala. Deswegen wird sie ja auch in der orthodoxen Tradition als Apostelin der Apostel bezeichnet. Ja. Der Auferstandene schickt sie zu den Aposteln. Sie soll ihnen verkünden, dass Christus auferstanden ist. Sie wissen, wie die reagieren. Sie lachen sie aus. Ja. Werden dafür sogar von Christus zurechtgewiesen, dass sie auch das Zeugnis dieser Frau nicht gehört haben. Also diese Auslegungstradition gibt es. Und natürlich ist das Glaubensbekenntnis der Maria von Magdala kein anderes als das des Petrus oder des Paulus oder des Johannes. So würde ich Ihre Frage beantworten. Ja, das habe ich ja gesagt. Ja. Petros ist der Felsen auf Griechisch und dahinter steckt das aramäische Wort Kephas. Ja. Die Frage ist nur, was macht den Petrus eben zu diesem Felsen? Und da würden eben die Leute, die ich Ihnen hier zitiert habe, sagen, es ist dieses Bekenntnis, was ihn zu diesem Felsen macht. Ja. Warum wird Petrus immer an erster Stelle in allen Apostellisten erwähnt, so wie Maria von Magdala immer an erster Stelle erwähnt wird, wenn Frauen aus der Nachfolge Jesu genannt werden? Vermutlich, weil sie die ersten Zeugen der Auferweckung Jesu waren. Also die Protophanie dürfte an diese beiden gegangen sein, also die erste Erscheinung des Auferstandenen. Bitte sehr. Ja, es sind mindestens zwei Schlüssel, weil im griechischen Original steht, ich gebe dir die Schlüssel, ja, und das könnte im Plural verstanden werden. Nicht den Schlüssel, sondern die Schlüssel, aber es ist natürlich eine Bildsprache. Ja. Hier kann etwas aufgesperrt werden, was verschlossen ist. Die große Frage ist, was bedeutet das? Lässt sich daraus jetzt eine besondere Vollmacht für Petrus und seine Nachfolger ableiten? Sie werden verstehen, dass orthodoxe und protestantische Christen das verneinen werden. Katholiken werden das eher bejahen, aber das ist dann noch einmal eine andere Geschichte. Also ich habe mich jetzt ganz auf diesen Felsenaspekt hier beschränkt. Gut, dann gehe ich noch ein bisschen weiter und würde mir jetzt gerne mit Ihnen anschauen, vielleicht fragen Sie sich, okay, jetzt haben wir diese sehr, sehr alte Debatte, wie das zu verstehen ist, aber wenn wir uns mal darauf einigen, die Kirche beruht auf einem Glaubensbekenntnis oder auf einem Bekenntnis zu Jesus, auf dem Glauben an Jesus, was heißt Glauben eigentlich? Und da möchte ich Ihnen gerne versuchen zu vermitteln, dass sich hier mein Verständnis von Glaube in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt hat. Jahrzehntelang war ich sehr geprägt durch Debatten aus dem 16. Jahrhundert. Sie erinnern sich vielleicht an die Zeit der Reformation. Sie kennen vielleicht die lutherische Äußerung sola fide, allein durch den Glauben. Ja, sola gratia, sola scriptura. Das sind alles damals absolut notwendige Debatten gewesen, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Meiner Beobachtung nach ist nur das, was damals formuliert worden ist, sehr, sehr prägend geworden. Interessanterweise vor allem auch für Katholiken, ja, nicht nur für Protestanten, sondern auch für Katholiken. Und hier wird immer ganz stark betont, es sind nicht irgendwelche Dinge, die wir tun, die uns hier Erlösung bringen, sondern es ist der Glaube. Ja. Und die Frage, die mich jetzt sehr interessiert, ist das wirklich so, zum einen, und auf der anderen Seite, was heißt Glauben eigentlich? Ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen aus meiner Biografie. Ich habe als Student mal ein halbes Jahr in der metallverarbeitenden Industrie gearbeitet, in Nordrhein-Westfalen, ist ewig her. Und in einer Nachtschicht kommt der Vorarbeiter zu mir und fragt mich, ob ich Material nachbestellt habe, damit die Produktion weiterlaufen kann. Und dann habe ich einen schweren Fehler gemacht. Ich habe gesagt, ich glaube schon. Das habe ich fast nicht überlebt, diese Antwort. Ja, also der hat mir sowas von den Kopf gewaschen. Er will hier nicht irgendwelche Mutmaßungen hören, sondern habe ich was bestellt oder nicht. Ja. Und das hat mir damals als Theologiestudent sehr zu denken gegeben, weil ich mir gedacht habe, warum hat Glauben hier so eine schlechte Konnotation in diesem Kontext? Heißt Glauben irgendwie mutmaßen, irgendwas für Wahrheiten und so weiter? Sie wissen, dass das nicht so ist. Schauen wir uns den Schlüsseltext an, der dann auch für Luther von ganz entscheidender Bedeutung wird. Und der findet sich im Römerbrief im 3. Kapitel. Und ich habe das hier auch in der Luther-Übersetzung Ihnen zitiert. Sie finden das in Ihrem Handout auf der Seite 3. Wenn Sie sich übrigens fragen, was heißt dieses N-A-X-V-I-I-I, das heißt Nestle Aland 28. Ausgabe. Das ist die derzeitige, aktuellste Ausgabe des griechischen Neuen Testamentes. Und er sagt, also in der Luther-Übersetzung, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbar. Wörtlich stünde hier aber die Gerechtigkeit Gottes, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die glauben. Also der Glaube an Jesus ist extrem bedeutsam und wichtig. Und das scheint sich ja auch sehr gut mit dem zu decken, was ich bisher Ihnen schon erarbeitet habe an den Auslegungstraditionen der Kirchenväter. Schauen wir mal an, was hier im Griechischen steht. Dia pisteos Jesu Christu. Das ist hier die Formulierung. Und pisteos ist Genitiv Singular von pistis. Und jetzt gibt es im Griechischen zwei Genitive, einen Genitivus Subjektivus und einen Genitivus Objektivus. Boah, ist das furchtbar. Ja. Was ist damit gemeint? Ich kann das so übersetzen. Einmal durch die Pistis des Messias Jesus, dann bezieht sich der Glaube also auf Jesus, oder durch die Pistis an den Messias Jesus. Das ist das, was Luther übersetzt hat. Durch den Glauben an Jesus werde ich hier gerettet. Und ich bin mittlerweile der Überzeugung, das, was Paulus hier sagen wollte, ist nicht so sehr durch den Glauben an Jesus, sondern durch die Pistis des Messias, was er hier ausdrücken wollte. Also eine leicht andere Gewichtung, die ich hier vornehmen würde. Und jetzt ist die Frage, wie hat ein Mensch zur Zeit des Paulus das Wort Pistis verstanden? Hat er darunter Glauben verstanden, so wie wir das heute tun würden? Und meine These ist, nein, hätte er nicht. Ich will das Ganze jetzt versuchen, ein wenig zu begründen. Das lateinische Wort für Pistis ist Fides. Ja, das ist sozusagen das lateinische Äquivalent. Und Fides bedeutet für einen Lateiner nicht Glauben im Sinne von einer Religion, ja, sondern Fides bedeutet so viel wie Treue, Vertragstreue. Die Römer haben eine Göttin, die heißt Fides, der wird ein Tempel gebaut. Und was wird dort hinterlegt in diesem Tempel? Verträge. Ja, also man legt das dort ab, um zu demonstrieren, ich werde mich an diesen Vertrag halten. Ich werde meinem Versprechen treu sein. Und dann würde ich diesen Satz aus dem Römerbrief übersetzen, dass wir gerettet werden durch die Treue des Messias Jesus. Bevor ich das noch näher ausführe, möchte ich Ihnen noch einen zeitgenössischen römischen Autor hier zitieren, Titus Livius. Der stirbt 17 nach Christus, also er stirbt früher als Jesus, der vermutlich im Jahr 30 gestorben ist, und der spricht über die Punizam Fidem, über die Fides der Phönizier. Und damit meint er nicht die Religion der Karthager, mit denen die Römer ja sich ständig im Krieg befunden haben, sondern er meint damit die Vertragstreue der Karthager. Und der Mann, den er hier zitiert, der räumt ein und sagt, naja, wir Phönizier, wir schließen gerne Verträge ab, um sie dann kurze Zeit später wieder zu brechen. Ja? Soll angeblich in der heutigen Politik auch noch vorkommen. Also das ist jetzt, glaube ich, kein antikes Phänomen. Für mich ist wichtig, für einen antiken Menschen, der das Wort Pistis und Fides hört, klingt zunächst mal etwas ganz anderes mit, als wir es heute gewohnt sind, 500 Jahre nach der Reformation. Und ich sage das jetzt nicht als Kritik an den Reformatoren, ja, sondern ich möchte gerne versuchen zu verstehen, wie hat man zur Zeit Jesu diesen Text verstanden. Ein paar Beispiele sollen das Ganze noch untermauern, auch wenn ich die Lutherbibel hier mir weiter anschaue. Nehmen wir Römer 3,3. Und hier steht, was nun, wenn einige untreu werden, apistia, hebt dann ihre Untreue, die Treue Gottes auf. Ten pistin tu teu. Niemand würde hier hingehen und sagen, hebt dann ihre Untreue den Glauben Gottes auf. Das macht einfach keinen Sinn. Ja? Also an wen soll Gott glauben? Mit anderen Worten, auch die Luther-Übersetzung weiß ja sehr wohl, dass das Wort Pistis was mit Treue zu tun hat. Im Übrigen möchte ich sagen, das, was Luther unter Glaube verstanden hat, lässt sich sehr gut durch den Begriff Treue und Vertrauen beschreiben. Ich will jetzt hier nicht den großen Gegensatz konstruieren, aber ich möchte das Ganze hier versuchen, ein bisschen inhaltlich nachzuschärfen. Fragen wir einen Anglikaner. Das ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit. Die anglikanische Tradition ist ja eine super spannende Tradition, weil sie genau zwischen dem katholischen und dem protestantischen steht. Sie hat eine katholische Liturgie, wenn ich das so sagen darf, und eigentlich ein protestantisches Bekenntnis. Und T.N. Wright, Thomas Nicholas Wright, ist einer der bedeutendsten Paulusforscher, die wir derzeit haben, ist mittlerweile schon lange emeritiert. Und er hat ein Buch über Paulus geschrieben und er nennt das im Englischen Paul and the Faithfulness of God. Ja. Paulus und die Glaubwürdigkeit oder die Vertrauenswürdigkeit Gottes. Es geht darum, dass Gott sich als jemand offenbart hat, auf den man sich verlassen kann. Auf einen Gott, der treu ist. Und der alttestamentliche Kronzeuge für diese Stelle findet sich wiederum bei Paulus im Römerbrief, wo er den Propheten Habakuk zitiert, und ich habe Ihnen hier eine neuere Übersetzung von Klaus Wengs, der ist übrigens Protestant, mitgebracht. Schäme ich mich doch der guten Botschaft nicht, sie ist ja eine Kraft Gottes, die allen hilft, die darauf vertrauen, Juden zuerst, aber auch Griechen. Gottes Gerechtigkeit wird in ihr offengelegt, die aus Gottes Treue erwächst und zum Vertrauen auf ihn führt, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aufgrund von Treue und Vertrauen leben. Die Art und Weise, wie ich als Mensch auf den treuen Gott reagiere, ist, indem ich ihm Vertrauen entgegenbringe, indem ich auf diesen Gott vertraue, auf ihn meine Hoffnung setze. Das nächste überspringe ich vielleicht, weil das ist die etwas mühsame Übersetzungsgeschichte von Habakuk 2. Gehen wir noch einmal zurück zu Römer 3, 21 bis 22. Ich glaube, das habe ich Ihnen hier im Reader jetzt nicht wiedergegeben. Aber sehen Sie sich einfach mal an, wie Luther 2017 den Text übersetzt und wie Klaus Wengst das übersetzt in seinem aktuellen Römerbrief-Kommentar. Und Sie merken, hier wird sehr, sehr deutlich diese neue Nuancierung herausgearbeitet. Glauben hat was mit Treue und Vertrauen zu tun. Ich fasse diesen zweiten Teil zusammen, bevor ich dann in den dritten Teil meines Vortrages gehe. Wenn von Glauben die Rede ist, dann haben wir im Hebräischen das Wort Emuna. Unser Wort Amen kommt daher. Ja, also wenn ich Amen sage, dann heißt das, ich bekräftige sozusagen diesen Glauben an diesen Gott. Emuna und Pistis beziehen sich vor allem oder beziehen sich eigentlich auf die Treue Gottes. Und wenn ich das als Bibliker mir ganz genau anschaue, ist damit nicht irgendeine Art von Treue gemeint, sondern spezifisch Gottes Bundestreue. Ja? Gott schließt einen Bund mit den Menschen und dahinter ist nach biblischem Verständnis eine Selbstverpflichtung Gottes, der sich an diese Menschen bindet, zu verstehen. Und das Interessante ist, das betonen Altes wie Neues Testament, die Treue Gottes zu diesem Bund ist immer größer als die Untreue der Menschen. Das zeichnet diesen biblischen Gott aus. Das ist jetzt nichts spezifisch Neutestamentliches, das haben Sie auch im Alten Testament. Im Neuen Testament zeigt sich diese Bundestreue besonders in der Treue Jesu. Jesus bleibt seiner Sendung treu. Und das ist dann übrigens auch der Grund, weshalb er ans Kreuz geht. Ja, auch angesichts des Todes widerruft er seine Botschaft nicht. Er bleibt ihr treu, wir würden sagen, bis in den Tod. Und deswegen betont Paulus so stark, dass sich die Treue des Messias besonders im Kreuz zeigt. Ja, da, wo es wirklich ernst wird. Jesus hätte jederzeit davonlaufen können. Er hätte von Jerusalem vom Ölberg aus paar Schritte Richtung Wüste, niemand hätte ihn gefunden, macht er nicht, ja, sondern er stellt sich dem, was ihm entgegenkommt, und er hat gewusst, dass es hier um sein Leben gehen wird. Und das ist ein ganz anderes Kreuzesverständnis, als es vielleicht immer noch so ein bisschen in den Köpfen rumort. Das Kreuz ist eigentlich eine Konsequenz der Treue dieses Messias, und hier zeigt sich in besonderer Art und Weise dann auch noch einmal die Treue unseres Gottes. Glaube als Vertrauen auf einen treuen Gott. Gibt es dazu?
Ja. Woher kommt dann die Aussage von Jesus am Kreuz? Warum hast du
mich? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die kommt daher, weil Jesus ein Mensch war und glauben musste in dieser Situation, dass er völlig gescheitert ist. Ja? Es ist übrigens sehr, sehr spannend. Bei Matthäus und bei Markus wird dieses Wort Jesu ja nicht auf Griechisch überliefert, sondern bei Markus auf Aramäisch. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich habe festgestellt, dass unheimlich viele Leute große Schwierigkeiten mit diesem Satz haben. Und es gibt 100.000 Theorien, dass man das eigentlich ganz anders übersetzen müsste. Dann wird das irgendwie nicht ein Verzweiflungsschrei, sondern das wird dann alles ganz, ganz positiv gewendet. Was alle diese Lösungsversuche gemeinsam haben, sie halten der grammatikalischen Realität des Aramäischen nicht stand. Ja. Und natürlich ist das ein ziemlicher Stachel zu lesen, dass Jesus mit diesem Schrei stirbt. Allerdings nur bei Markus und bei Matthäus. Bei Lukas stirbt er dann mit den Worten, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und bei Johannes wird er sagen, es ist vollbracht. Also da haben wir dann wieder eine wiederum andere Darstellung. Aber viele Menschen tun sich mit diesem Wort Jesu sehr schwer. Also das habe ich immer wieder beobachten können.
Ist das nicht auch der Beginn eines Psalms?
Psalm 22 ist das, ja.
Man sagt, genau. Was hat Christus gebetet? Damit hat es vielleicht eine wenig scharfe Bedeutung.
Ja.
Schon auch die Verzeihung des Psalmisten, aber ja. Auch im Vertrauen.
Ja, der Psalm, vor allem der Psalm 22 nimmt am Ende eine sehr positive Wendung, aber wenn Sie sich den Psalm anschauen, der ist ziemlich lang, ja, und es ist vermutlich eher unrealistisch, dass er ihn komplett vom Anfang bis zum Ende gebetet hat. Ich denke, dass man kann versuchen, das irgendwie auch positiv zu deuten, und die Versuche gibt es, aber die Anfrage bleibt irgendwo im Raum stehen, ja. Warum gerade dieses Wort? Ich denke, dass es etwas zutiefst Menschliches ist. Ja? Also wir können Jesus durchaus auch Verzweiflung und wahrscheinlich sogar Zweifel zugestehen. Aber das ist jetzt letzten Endes nicht das Entscheidende, weil das letzte Wort ist ja nicht dieses Wort aus Psalm 22, sondern das letzte Wort ist eigentlich die Auferweckung dieses Gekreuzigten, zumindest nach christlichem Glauben. Ja? Bitte sehr.
Kann man dann sagen, wir sind nicht erlöst durch das Kreuz, sondern durch die Treue
Gottes. Durch die Treue Gottes, ja. Und die zeigt sich in besonderer Weise am Kreuz. Ja.
Ja, aber wenn man sagt, wenn man durch das Kreuz krank ist, warum muss das sein durch
das Kreuz? Das ist eigentlich das Kreuz ist Pax pro Toto, würde ich sagen. Also es steht für das ganze Leben. Ja. Im großen Glaubensbekenntnis beten wir für uns Menschen und zu unserem Heil. Ist er Mensch geworden aus der Jungfrau Maria. Also die ganze Menschwerdung Jesu, sein ganzes Wirken, einschließlich seines Sterbens, ist erlösend. Es ist ja jetzt nicht nur, dass das Kreuz erlösend ist, sondern auch alles andere, was er vorher getan hat. Und das Kreuz ist nur zu verstehen von Ostern her. Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende hier. Ich würde gerne zum Abschluss mit Ihnen noch einen Blick werfen in einen spannenden Text aus dem Markus-Evangelium. Ich arbeite gerade an einem Buch, ist vielleicht zu viel, es soll irgendwann mal ein Buch werden, ich komme nur quälend langsam vorwärts. Ich schreibe gerade einen Katenenkommentar zum Markus-Evangelium. Was ist das? Sie nehmen einen Bibeltext und schreiben um ihn herum ganz viele Kommentare von Menschen aus vielen verschiedenen Jahrhunderten, die auf diesen Text geschaut haben. Und ich habe Ihnen hier einen Ausschnitt aus einem Katenenkommentar zu Markus 6, 1 bis 6 mitgebracht. Da geht es nämlich um die merkwürdige Unfähigkeit Jesu, Wunder zu wirken in seiner Heimatstadt Nazareth. Und der Grund dafür, dass er das nicht konnte, ist, dass ihm die Menschen nicht vertraut haben, ja, dass sie nicht an ihn geglaubt haben, dass sie ihm das einfach nicht zugetraut haben. Lesen wir den Text mal. Ich habe ihn sehr, sehr wörtlich übersetzt. Es ist kein schönes Deutsch, ja, ist auch nicht mein Anspruch, sondern möglichst nahe am griechischen Urtext, den Sie auf der linken Seite haben. Es heißt am Anfang des 6. Kapitels von Markus, er ging von dort hinaus und kommt in seine Vaterstadt, Patrida. Da steckt das Wort Pater drin, das heißt Vater. Und seine Schüler folgen ihm. Wieso Schüler? Weil ich Matheteus grundsätzlich nicht als Jünger übersetzen würde, sondern als Schüler. Das bedeutet es nämlich damals. Und als es Sabbat geworden war, begann er in der Synagoge zu lehren. Und viele Zuhörende gerieten außer sich. Wobei sie sagten, woher diesen diese? So steht das wörtlich im Griechischen. Ja? Woher hat er das? So könnte man das etwas freier übersetzen. Und was ist die Weisheit, die diesem gegeben wurde und solche Machttaten, die durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der Bauhandwerker? Hotekton. Tekton ist jemand, der auf einer Baustelle als Zimmermann arbeitet. Ja, die gewöhnliche Übersetzung ist das nicht der Zimmermann? Ja, vermutlich ist das mehr ein Bauhandwerker. Der Sohn der Maria, ein Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon, und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Es skandalizonto, da steckt das Wort Skandal drin. Ja? Also für sie ist das Ganze ein Skandal. Und Jesus sagte zu ihnen, und das ist ein Sprichwort, das im gesamten Mittelmeerraum bekannt war, nicht nur in Israel, sondern auch in Griechenland, gibt es eine Menge Textzeugen, ein Prophet ist nicht ungeehrt, außer in seiner Vaterschaft und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Und er konnte dort keine Machttaten tun, außer dass er einigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er staunte wegen ihres Unglaubens oder ihrem Nichtvertrauen. Kai eitau matzen diaten apistian auton. Und er zog in den Dörfern ringsumher lehrend. Also nachdem er in Nazareth nichts ausrichten kann, zieht er einfach weiter. Ich hoffe, Sie reagieren jetzt nicht wie meine Firmlinge, die waren immer völlig aus dem Häuschen, wenn sie von Brüdern und Schwestern Jesu gelesen haben. Ja, das haben sie dann immer total spannend gefunden. Und das musste ich dann auch erklären. Meiner Meinung nach geht es hier jetzt vor allem um diese Unfähigkeit Jesu. Er konnte dort keine Machttaten tun. Ja? Wie ist denn das zu verstehen? Und das ist vor allem für Leute, die sich jetzt Jesus als allmächtig, allwissend, Sohn Gottes in Vollmacht und so weiter vorstellen, dann ein richtiges dogmatisches Problem. Wie kann das sein, dass Jesus Dinge nicht weiß und Dinge nicht kann? Aber die Evangelien berichten das immer wieder, dass es solche Sachen gibt. Der erste, den ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist Gregor von Nazianz, ein griechischer Kirchenvater. Und der sagt, das Nicht-Können heißt eigentlich so viel wie Nicht-Wollen. Die Leute wollten ihm einfach nicht glauben. Und er bringt dann eine Menge von anderen biblischen Beispielen, die man eigentlich so verstehen müsste. Also Sie merken, er hat so ein bisschen seine Probleme mit dieser Formulierung und versucht das Ganze etwas mehr ins Wohlgefallen zu übersetzen. Johannes Cassianus geht genauso vor. Der schaut sich verschiedene Bibelstellen an, wo es um die Heilung Jesu geht. Und versucht hier ebenfalls eine Erklärung zu finden. 24 Unterredungen mit den Vätern, ein wirklich wunderschöner Text. Und damit springen wir gleich mal in die nähere Gegenwart. Der holländische Katechismus, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, der ist in den 70er Jahren erschienen, ist dann fürchterlich kritisiert worden. Dann hat es von Rom ein Einschreiten gegeben, dann hat es ein Nachtragskapitel gegeben, wo Dinge sozusagen nachgeschärft worden sind. Aber der Text selber hat sich großer Beliebtheit erfreut. Ich kann mich erinnern, dass ich als Jugendlicher das von meiner Mutter geschenkt bekommen habe, weil die irgendwie gemerkt hat, mich interessieren solche merkwürdigen Dinge wie Katechismen und so etwas. Und das möchte ich ausführlich zitieren, weil ich finde, dass es eine sehr schöne Beobachtung ist. Die Frage nach einem vorausgehenden Glauben bedeutet übrigens nicht, dass der Glaube Wunder wirkt, wie es manchmal bei Gesundbetern vorkommt. Der Glaube, die rückhaltlose Hingabe, ist eine erste Forderung aber, Gott heilt. Wäre das Wunder eine Frage von Glaubenskonzentration oder Glaubensleistung, dann wäre es ein Kunststück des Gehalten und nicht ein Zeichen des Reiches. Das Wunder ist ein Werk Gottes. Das weist auf eine tiefere Befreiung hin, auf die Annahme des Reiches. Das finde ich sehr schön. Also Glaube ist kein Leistungssport. Ja? Und je mehr und je fester und je intensiver ich glaube, desto mehr Wunder werde ich erleben, weil derjenige, der diese Wunder wirkt, ist letzten Endes Gott selber. Hans Küng in seinem Bestseller Christsein kommt ebenfalls auf diese Stelle zu sprechen, wo er versucht, modernen, säkularen Menschen das Christentum zu erklären. Andererseits kennt die älteste Evangelientradition noch Fälle, da Jesus wie etwa in seiner Heimatstadt Nazareth keine einzige Krafttat wirken konnte, weil Glauben und Vertrauen fehlten. Nur der Glaubende empfängt. Mit Magie und Zauberei, wo der Mensch gegen seinen Willen überwältigt wird, haben Jesu Heilungen nichts zu tun. Sie sind vielmehr ein Aufruf zum Glauben, der manchmal sogar als das eigentliche Wunder erscheint, dem gegenüber die Heilung sekundär ist. Die Heilungsgeschichten des Neuen Testamentes müssen als Glaubensgeschichten verstanden werden. Finde ich, das eine sehr, sehr schöne Formulierung. Und schließen möchte ich mit dem Meisterwerk von Gerd Theissen und Annette Merz, Der historische Jesus. Nach wie vor eines der Lehrbücher zum Thema im deutschen Sprachraum. Und der schreibt, als jemand, der historisch-kritisch zurückfragt, was können wir mit einiger Sicherheit über Jesus sagen? Die Bewohner der Heimatstadt Jesu staunen über Jesu Wunder, von denen sie nur gehört haben können, lehnen aber Jesus ab. Wegen ihres Unglaubens kann er bei ihnen keine Wunder tun. Markus fügt hinzu, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegt und sie heilte. Die Abhängigkeit wunderwirkenden Charismas vom Milieu wird zutreffend dargestellt. Das ist jetzt sehr soziologisch, aber Gerd Theissen hat einen soziologischen Zugang. Dieser Zug ist historisch, sagt Theissen. Er widerspricht dem Jesusbild in den Evangelien. Also die Evangelien sind eigentlich eher Werke, die Jesus als jemanden darstellen, der alles kann. Über Wasser gehen, Tote auferwecken, Brot vermehren und so weiter. Dass das hier berichtet wird, spricht für Theissen ganz stark für die Historizität dieser Beobachtung. Ich möchte zum Schluss kommen und möchte zusammenfassen, was bedeutet es also in Zeiten wie diesen zu sagen, ich baue mein Leben oder ich baue meinen Glauben auf etwas. Ich denke, von den biblischen Texten her ist es auf jeden Fall als Einladung zu verstehen, wenn wir eine Gewissheit haben wollen, auf die wir bauen können, dann ist es eine Einladung zum Vertrauen auf Jesus, den Sohn Gottes, den Messias. Und das beinhaltet, dass es der Gott Israels ist, zu dem uns Jesus bringt. Und er lädt uns ein, auf die Bundestreue dieses Gottes uns einzulassen und darauf zu vertrauen, selbst wenn es mal richtig hart wird. Wenn wir dabei ins Zweifeln kommen oder wenn wir sogar in Verzweiflung kommen, gibt es jemand, der das alles auch durchgemacht hat, Jesus, weil es etwas zutiefst Menschliches ist. Wenn ich mich selber anschaue und meine psychische Realität, dann bin ich auch nicht jeden Tag super, super gläubig und voller Vertrauen auf Gott. Ja, es gibt auch Tage, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Entscheidend ist, glaube ich, letzten Endes, was bestimmt sozusagen den Grundduktus meines Lebens. Die Bibel kennt übrigens auch Erzählungen, wo Leute erst im letzten Moment ihres Lebens zu diesem Vertrauen gefunden haben. Und das war auch okay. Ja, denken Sie an den Schächer am Kreuz, der neben Jesus hängt. Da war nicht mehr viel Zeit. Und er hat sich trotzdem auf dieses Vertrauen eingeladen im Lukas-Evangelium. Ich würde Ihnen gerne noch eine letzte Zumutung zukommen lassen. Ist das für Sie okay? Ich würde gerne mit Ihnen eine Strophe singen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Wenn Sie jetzt der Meinung sind, hätte der nichts Besseres nehmen können, als diesen triumphalistischen Hadern ein Haus voll Gloria traut. Ich würde gern die dritte Strophe mit Ihnen singen, weil sie das alles nochmal schön auf den Punkt bringt, was ich Ihnen erzählt habe. Ich versuche das anzustimmen. Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht fürchterlich. Aber ich vertraue darauf, dass Sie mir das nachsehen.
Die Kirche ist erbaut auf Jesus Christ allein. Wenn sie auf ihn nur schauen, wird sie in Frieden sein. Herr, dich preisen wir, auf dich bauen wir, lass fest auf diesem Grund und steh zu aller Stund.
Danke Ihnen für diese Grundlage, die Sie uns gegeben haben und immer wieder auch in Erinnerung gerufen haben. Ich finde das Schöne an dieser Reihe von Blickpunkten einfach, dass wir so viele Aspekte bekommen. Wir haben jetzt von Ihnen selbst Vertrauen mitgegeben bekommen. Letztes Mal war es einmal was durch den Herrn Dr. Beck mit dem Heiligen Geist, dann ein Zitat von Meister Eckhart, nicht lese Menschen, sondern lebe Menschen. Also es sind so viele Aspekte, die berühren und es ist immer wieder was Neues. Und Ihnen sage ich ein großes Danke. Also mir persönlich haben Sie sehr viel eröffnet dadurch und ja, mitgegeben. Und ich denke, wenn wir dieses Geschenk des Glaubens haben, sind wir, glaube ich, unheimlich reich beschenkt. Und so wie Sie uns auch gesagt haben, dieses Vertrauen, manchmal mehr, manchmal weniger. Also ich persönlich glaube, man braucht das für seine persönliche Entwicklung, damit man darin wachsen kann. Und das haben Sie uns auch mitgegeben. Vielen, vielen Dank. Viele Fragen waren schon, weiß nicht, ob noch Fragen sind von Ihnen. Bitte.
Meine Frage, und zwar,
ich stelle,
keine Fische gefangen haben und dann sagt Jesus, geht trotzdem hinaus und nur weil er ihnen das sagt, befolgen sie den Rat und dann waren die Menschen so voll. Und das hat mich als Kind diese Stelle so begeistert, weil sie als Kanzler künstlerisch gestaltet war, weil dort kommt dann das Wort Jesu, du bist Simon Petrus, ich mache dich zu Menschenfischer. Ist das derselbe Petrus?
Ja.
Aha. Weil das, ich habe zuerst gedacht, das ist nur in Österreich, dieser besondere Kanzler. Ja. Und habe dann gesehen, im Internet in Deutschland gibt es viele Kirchen dieser Kanzler. Hm.
Da hat man verschiedene Szenen aus dem Leben des Petrus quasi in eins gehoben.
Ja.
Aber das ist künstlerisch natürlich sehr schön gelöst.
Ja. Und dann noch eine zweite Frage. Vorher habe ich gedacht, die Leute haben geglaubt und dann hat Jesus woanders gewirkt. Aber es kommt doch die Stelle vor, wo er predigt und er spricht zu den Leuten, der Raum ist voll und dann lassen ein paar Männer oben einen Gelähmten zu ihm hin.
Ja.
Die glauben, und der Gelähmte auch, und der sagt, nimm dein Bett und geh nach Hause. Dein Glaube hat dir geholfen. Also
genau.
Hat der Glaube geholfen.
Ja.
Aber der Jünger, der Thomas, der mein Lieblingsjünger ist, weil er zweifelt an der Auferstehung, also nicht nur die Frauen werden da beatmet, sondern seine Freunde, seine Mitjünger. Und der sagt dann, wenn ich den nicht selbst gesehen habe und die Wunde berührt habe, glaube ich euren Erzählungen nicht. Und dann erscheint er und den ungläubigen Thomas.
Ja, aber der angeblich ungläubige Thomas formuliert dann ein wunderschönes Glaubensbekenntnis. Ja, er sagt, mein Herr und mein Gott. Also von daher finde ich, ungläubig ist nicht eine wirklich gute Zuschreibung. Er ist skeptisch, ja, er stellt kritische Fragen und das ist okay. Aber letzten Endes spricht er eines der schönsten und vielleicht auch vollständigsten Glaubensbekenntnisse des ganzen Neuen Testamentes. Mein Herr und mein Gott. Ja. Von daher glaube ich, man darf auch durchaus kritisch sein, ja, Dinge hinterfragen. Ja.
Die Frage war eben so nach Idee oder eben auch durch die Werke. Letztendlich ist es nicht so, dass der Glaube, das Vertrauen an Gott,
Ja,
und dann ist es das eine Volk dann aus dem anderen.
Es gibt eine offizielle Übereinkunft zwischen der katholischen Kirche und dem lutherischen Weltbund, dass diese Frage des Verhältnisses von Glauben und Werke nicht kirchentrennend mehr ist. Ja, also wir formulieren es vielleicht anders, aber wir meinen alle im Prinzip dasselbe. Das geht in die Richtung, die Sie formuliert haben. Das ist heute nicht mehr als kirchentrennend betrachtet. Ja, da, wo sich schließt, das Amtsverständnis, Verständnis des Papsttums, das sind die eigentlichen Punkte, wo wir noch nicht wirklich weitergekommen sind. Aber in der Frage gibt es heute eigentlich keinen Dissens mehr, ja, der nicht ausgeräumt werden könnte.
Habe ich eine Frage, die mich immer sehr beschäftigt ist und ich nicht verstehe. Und zwar den Konnex zwischen der Passion des Herrn bis zu seinem Tod und der Erlösung der Menschheit. Das verstehe ich nicht und das kann ich nicht begreifen.
Ja. Wie soll ich das jetzt sagen? Das wäre.
Darf ich dazu noch etwas kurz erwähnen, weil Thomas von Aquin dieser bekannte Satz ein.
Steht das bei Thomas?
Ja,
steht bei Thomas. Okay, das Zitat hätte ich gerne. Bei Zitaten bin ich jetzt sehr skeptisch geworden in letzter Zeit, weil ich mich selber ertappt habe, dass ich überzeugt bin, gewisse Zitate gewissen Leuten zuschreiben zu können. Und ich komme immer mehr darauf, dass es dann doch nicht funktioniert. Also das würde mich wundern. Aber wenn Sie mir eine Belegstelle schicken, wäre ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Aber das ist jetzt nicht das Thema Ihrer Frage. Ich denke, das Kreuz ist nicht der Grund dafür, dass Gott uns vergeben hat und dass wir erlöst sind, ja, sondern das Kreuz ist das Zeichen dafür, dass wir erlöst sind und dass Gott uns vergeben hat. Das hängt mit dem alttestamentlichen Verständnis von Sühne zusammen. Da müsste ich jetzt einen eigenen Vortrag halten und das ist komplett konträr zu all dem, was wir heute darunter verstehen. Derjenige, der vergibt, in der Bibel ist immer Gott, der die Versöhnung schenkt. Ja? Und dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist nicht der Grund dafür, biblisch gesehen, dass Gott bereit ist, uns Menschen Versöhnung zu schenken, sondern es ist die letzte Konsequenz dieser Versöhnungsbereitschaft. Wie ich gesagt habe, der hält bis zum Tod an dieser Botschaft fest, ja? Bis in die Verzweiflung sogar hinein. Das heißt, das Kreuz ist letzten Endes nur der Ort, wo es sich vielleicht am extremsten zeigt. Aber in der Predigtlesung, in seinen Wunderheilungen, in seinen Tischgemeinschaften, im Ruf in die Nachfolge zeigt sich dasselbe. Ja, das steht nicht im Widerspruch zu all dem, was er vorher getan hat, sondern ist letzten Endes eine Konsequenz aus seiner Sendung und aus dem, was Gott von ihm wollte. Entschuldigung, ich kann das jetzt nicht deutlicher sagen, weil das, Sie werden vielleicht verstehen, das ist schon ein etwas komplexeres Thema. Ja. Nicht wirklich. Sie ist de facto passiert. Es wäre auch vorstellbar, eine Erlösung ohne Passion sich zu denken, nur das ist verschüttete Milch. Er ist gekreuzigt worden. Aber noch einmal, das letzte Wort ist nicht das Kreuz, sondern die Auferweckung. Er ist nicht hier, er ist auch nicht. Vielleicht ist sie noch. Nur so viel, die Kirche hat die ersten Jahrhunderte das Kreuz nicht einmal dargestellt, ja, weil die Leute noch gewusst haben, was Kreuzigung bedeutet, weil bis ins 4. Jahrhundert haben die Römer die Kreuzigung verwendet. Erst Konstantin hat das abgeschafft. Die erste Darstellung eines Gekreuzigten ist meines Wissens nach Santa Sabina in Rom und das ist eine sehr angedeutete Darstellung. Diese ultra-realistische Darstellung des Gekreuzigten in der Gotik zum Beispiel ist in der Antike unvorstellbar. Ja? Das Entscheidende ja noch einmal an dem Gekreuzigten ist, dass Gott ihn auferweckt hat. Aber am Kreuz selber haben die Christen sich nicht vorbeigeschummelt, obwohl es ihre Verkündigung massiv beeinträchtigt hat. Wie kann jemand, der wie ein Verbrecher hingerichtet worden ist oder der als Verbrecher hingerichtet worden ist, wie kann der Gottes Sohn sein? Wie kann der Messias Israels sein? Das stand ja der ganzen Verkündigung im Weg. Sowas erfinden sie ja nicht. Das heißt, das Kreuz selber ist ein historisches Faktum, an dem kommen wir einfach nicht vorbei. Die Frage ist so, was mache ich dann damit?
Okay,
es ist letzten Endes, wie gesagt, wir können jetzt irgendwelche theoretischen Möglichkeiten durchdiskutieren, aber hier ist die Historie, also das historische Faktum einfach so präsent, dass wir an ihm nicht vorbeikommen. Ich stehe gerne noch für persönliche Fragen zur Verfügung, falls noch jemand Lust hat, aber jetzt sollten Sie, glaube ich, alle Ihren Kaffee genießen.